Und bevor ich jetzt einsteige, möchte ich nochmal mit uns gemeinsam beten. Herr, danke, dass du uns dein Wort schenkst. Und danke, dass du uns deinen Geist schenkst, um es zu verstehen. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit nutzt, um zu uns zu reden. Dass du durch mich reden kannst und ja, dass wir dein Wort verstehen. Dass wir erkennen, was du uns zu sagen hast. Dass es uns im Leben weiterbringt. Dass wir nicht wieder nach Hause gehen, so wie wir gekommen sind, sondern dass du uns beschenkst und dass du uns zurechtbringst, dass du uns zum Nachdenken bringst. Danke jetzt für diese Zeit. Amen. Ja, im Sommer diesen Jahres, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann das war, da gab es mal einen Moment, da bin ich regelrecht erschrocken. Da bin ich erschrocken über mich selber. Mir ist in dem Moment mit einmal bewusst geworden, wie egoistisch ich an manchen Stellen in meinem Leben eigentlich bin. Ob es im Alltag ist, in der Familie, auf Arbeit oder an der Gemeinde. Das ist mir in dem Moment plötzlich ganz deutlich geworden und ich war regelrecht so ein Stück geschockt über mich. Das waren zwar also manchmal so bloß so ganz kleine Dinge, wie man so den Tagesablauf plant, wo man doch irgendwo so seine Richtung irgendwo vorgibt und denkt, okay, so und so können wir es machen, dass man selber seine Vorstellungen so durchsetzen kann. Oft ist es ja so, dass man Fehler oder irgendein Fehlverhalten eher bei seinen Mitmenschen beobachtet und auch gut erkennt. Es betrifft meistens die anderen, die Korrektur brauchen, ja, die eine Ermahnung brauchen, weil sie vielleicht irgendwas falsch gemacht haben. Aber in dem Moment ist mir es ganz bewusst geworden, habe ich die volle Breitseite, sage ich mal, so gespürt. Und es hat mir auch den Anstoß gegeben, ja, über dieses Thema, über Egoismus mal einfach eine Gemeinschaftsstunde zu halten. Das hat sich ja jetzt angeboten. Weil ich denke, dass das nicht bloß mein Problem ist, sondern dass es mehr oder weniger das Problem von uns allen ist, an unserer Gemeinde. Wenn es nicht so ist, dann seid dem Herrn dankbar, wenn ihr das Problem nicht habt. Und ich habe ja dann einfach in der Bibel immer nachgeschaut, wo über dieses Thema geschrieben steht und habe da auch viele Stellen gefunden, was mir auch zeigt, dass es nicht bloß mein Problem ist oder dass ich nicht Einzelfall bin, sondern dass ja, das auch damals schon in den Gemeinden Probleme gab. Und am Ende bin ich bei einem Brief gelandet von Paulus an die Philipper, ja, wo es um das Leben in der Gemeinde geht, wo es um das Miteinander geht, um die Beziehung unter den Geschwistern. Ja, und ich möchte mit uns gemeinsam mal über Philipper 2, die Verse 1 bis 11 nachdenken. Ich möchte uns den Text mal vorlesen und dann hangeln wir uns mal so Stück für Stück an den Versen lang. Das steht auch hier vorne. Christus, das Vorbild. Wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, im Vers 1 nennt Paulus gleich mal 4 Punkte, die die Grundlage einer Gemeinde ausmachen, die die Grundlage für eine lebendige Gemeinde sind. Und die Gemeinde in Philippi, das war so eine Gemeinde. Dort war die Grundlage vorhanden, das hat Paulus hier festgestellt. Dort gab es Ermutigung in Christus, dort gab es den Trost durch die Liebe Gottes, die Gemeinschaft im Geist. Der Heilige Geist hat dort sein Werk in der Gemeinde geschafft, er hat die Gemeinschaft bewirkt. Und es gab herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das war nicht vordergründig die Liebe untereinander, sondern zuerst Gottes Erbarmen und über seine Gemeinde. Und es sind die Dinge, die Gott in die Gemeinde hineingibt, die er seiner Gemeinde schenkt. Da ist nichts, was wir selber machen könnten. Und Paulus schreibt hier, dass das die Grundlage bei den Philippern, dass es die gibt, dass die Basis sozusagen vorhanden ist. Und da will ich mal ein Zitat von Werner de Boer vorlesen. Das alles hat die Gemeinde empfangen, wenn sie es nicht verachtet und unwirksam macht, sondern es gebraucht und darin lebt, dann stärkt und erhält es die Einheit. Das ist das eine, was Gott in die Gemeinde hineinschenkt. Und in Vers 2 kommt dann die Aufforderung, das auch zu leben. Paulus hat Freude über die Gemeinde in Philippi, Freude über die Lebendigkeit in der Gemeinde. Aber da geht noch mehr. Da ist noch Luft nach oben. Und in der Predigt, die ich mir dazu angehört habe, war das mit einem Wasserglas verglichen. Das Wasserglas ist schon ganz gut gefüllt, aber es ist noch nicht ganz voll. Da passt noch mehr rein. Es ist in der Gemeinde nicht so gewesen, dass die Gefahr bestand, dass die Gemeinde vielleicht auseinanderbricht, dass es sich spaltet. Wie ich schon gesagt habe, die Grundlage war ja da für eine lebendige Gemeinde. Aber es gab dort auch wieder Tendenzen, dass die Einheit in der Gemeinde gefährdet wurde. Paulus ermahnt zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 2, Evodia und Syntyche, dort gab es Streit untereinander, sie sollten gleichgesinnt im Herrn sein. Und Paulus spricht das Thema an anderen Briefen an Gemeinden an, zum Beispiel in Römer 12, Vers 16, bloß ein Ausschnitt von dem Vers, seid eines Sinnes untereinander. Oder in Römer 15, Vers 5, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr untereinander gleichgesinnt seid, wie es Christus Jesus entspricht. Und ich denke, wir kennen diese Gefahr auch heutzutage bei uns, in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, dass diese Tendenzen auch vorhanden sind. Ich denke, vielleicht hat jeder da bestimmte Situationen vor Augen. Ich dachte da so dran, es haben in der Vergangenheit also manche unsere Gemeinde verlassen. Es sind Geschwister aneinander geraten, es gab Streit, Uneinigkeit. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen und möchte niemandem irgendwie eine Schuld zuweisen. Aber genau dort steckte das Problem. Es fehlt immer wieder an den Dingen, die im Vers 2 aufgezählt sind. Es fehlt am Gleichgesinntsein. Es fehlt an derselben Liebe. An der herzlichen Liebe Jesu Christi, wie sie Paulus in Philipper 1, Vers 8 nennt. Und, das war einmütig auf ein Ziel zugehen, dass wir den gleichen Blick auf ein Ziel haben. Wir als Gemeinde brauchen die Einheit. Und nochmal Werner de Boer, denn die alten Todfeinde der Gemeinschaft leben auch in wiedergeborenen Herzen weiter und kommen immer wieder ans Licht. Und damit meint er die Eigensucht, Geltungsdrang und so weiter. Das ist, kann man gut vergleichen mit einer Ehe. Wenn jeder irgendwo nur seinen Part wahrnimmt und sich um seine Angelegenheiten kümmert, wenn man nur auf sich selber sieht und den anderen nicht beachtet, dann wird die Ehe scheitern, dann geht sie kaputt. Es braucht das Miteinander. Es braucht das Gleichgesinntsein, die gleiche Liebe und auch den Blick auf ihr gemeinsames Ziel. Trotz aller Verschiedenheiten, die es gibt. Ja, Gott ist traurig über Uneinigkeit und den Streit in der Gemeinde. Das passt überhaupt nicht zu seinem Wesen. Psalm 133, Vers 1 lesen wir es hier, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Einheit untereinander. Man kann das auch vergleichen mit einem Orchester. Es gibt ganz viele verschiedene Instrumente, ganz viele verschiedene Stimmen. Aber insgesamt wird eine Einheit draus, wird eine Harmonie, wenn alle die gleichen Noten haben, vorausgesetzt, und wenn alle beim Spielen sich nach dem Dirigenten richten. Die Verse 3 und 4. Ich lese noch mal kurz. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Die zwei Verse, die zeigen uns, wie Einheit funktioniert, wie Harmonie geht, wie sie entstehen kann. Tut nichts aus Streitsucht, aus egoistischen Ambitionen heraus oder nur zum Eigennutz. Tut nichts um eitler Ehre willen, steht hier. Und ich habe mal nachgeschaut und eine treffende Übersetzung gefunden aus dem Griechischen. Da wird eitle Ehre mit billigem Stolz übersetzt. Und ich denke, das macht es ganz deutlich, wie wertlos eigentlich Egoismus, wie wertlos eigene Ehre und Streitsucht ist. Und ja, die Verse sind auch der Auslöser gewesen, warum ich diesen Text ausgewählt habe. Oder warum der Herr diesen Text gezeigt hat, weil ich war mir nicht so richtig sicher, welchen Bibeltext ich nehme, und bin ja dort gelandet und hoffe, dass mir das Gott gezeigt hat, dass es so richtig ist. Ja, das Streben nach eitler Ehre, was hier beschrieben wird, ja, das ist eine Lebensweise, die Beziehungen ruiniert. Und ein 100% wirksames Rezept für eine ruinierte Beziehung ist: lebe egoistisch, sei nur auf deine Bedürfnisse und Vorlieben bedacht und lebe nur deine eigenen Wünsche aus. Und dann kann man uns sicher sein, dass diese Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Ja, und genau dort finde ich mich auch immer wieder. Vielleicht nicht so krass, dass eine Beziehung scheitert irgendwo, aber dass irgendwo Verhältnisse miteinander, dass die, ja, dass es einfach Schwierigkeiten gibt. Ich versuche oft, meine eigenen Vorstellungen zu planen und durchzusetzen. Alles irgendwie so zu regeln, wie ich es gern hätte, wie ich mir es vorstelle. In meiner Familie, dass alle nach meiner Pfeife tanzen. Und in der Gemeinde will ich meine Vorstellung einbringen und meine Erkenntnisse. Und warum? Weil ich der Meinung bin, dass es richtig ist, dass es das Beste ist für die Gemeinde oder für die Familie. Aber das ist nur meine eigene Sicht. Ja, wer zu der Einheit beitragen möchte, die Paulus ja anspricht, der muss sein eigenes Ego begraben. Da muss das Streben nach eigener Ehre, nach billigem Stolz sein lassen. In Vers 3 heißt es weiter: sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut, das ist immer so ein spannender Begriff, ist auch ziemlich alt. Da bedeutet aber nie falsche Bescheidenheit, sondern Demut kann mutig vorangehen, aber Demut verzichtet auf Anerkennung. Sie ist das Gegenteil von dem Stolz, dem wir Menschen also gerne unterliegen. Ja, und wie Demut praktisch werden kann, wie ich den anderen höher achten kann als mich selber, das beschreibt der Vers 4. Wir sollen sehen, steht dort. Und sehen heißt dort an der Stelle nicht einfach bloß mal so kurz hinschauen, mal gucken, sondern sehen bedeutet es eigentlich etwas aufmerksam betrachten, Acht haben auf etwas. Und das heißt eigentlich viel mehr als mal kurz schauen. Wir sollen Acht haben und das nicht zuerst auf unsere eigenen Dinge, sondern auf den anderen, auf das, was dem anderen dient. Ja, und der Weg zur Einheit, da geht nicht in erster Linie über die Veränderung von dem anderen. Es wäre alles so einfach, wenn der andere nicht so kompliziert wäre, wird sich Einheit viel besser machen lassen. Die Einheit beginnt immer bei mir selber. Meine Einstellung zu mir selbst und zum anderen, die steht auf dem Prüfstand. In der Predigt, die ich angehört habe dazu, war ein sehr schönes Beispiel. Da gehen zwei Männer in ein Steakhaus, bestellen sich zwei saftige, also jeder bestellt sich ein saftiges Steak. Und nach einer Weile bringt der Kellner all die beiden Steaks, bringt die auf einem Teller. Der eine Mann, der fackelt gar nicht lange, der nimmt sich das große Steak und gibt dem anderen das kleinere. Das sind zwei verschiedene Größen gewesen. Und der andere Mann, der guckt ein bisschen verdutzt und beschwert sich dann, sag mal, warum gibst du mir das Kleine und du nimmst das Große? Ja, da fragt der Erste und sagt, wie hättest denn du es gemacht? Er sagt, ich hätte das Kleine genommen und dir das Große gegeben. Und dann sagt der andere, ja, logisch, und so ist es doch auch. Was beschwerst denn du dich? Ich denke, in unserem Text, in dem was gemeint ist, geht es nicht nur um das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Da geht es um die innere Haltung dem anderen gegenüber. Und das beginnt in unserem Herzen. Ja, wie gehen wir sonntags in den Gottesdienst? Wie gehen wir sonntags in die Gemeinschaftsstunde? Worauf bin ich fixiert? Achte ich auf meine Vorlieben, auf meine Vorstellungen beim Ablauf, bei der Auswahl der Lieder, bei der Art und Weise, wie manches so rübergebracht und gesagt wird? Läuft es in der Gemeinde generell so nach dem, wie ich mir das so vorstelle, nach meinen Wünschen? Und ärgere ich mich, wenn es nicht so ist, wenn es anders läuft? Ja, an der Stelle rede ich ganz besonders zu mir, weil mir es auch manchmal so geht. Ich habe so meine Vorstellungen, und wenn die nicht so passieren, dann gibt es auch Situationen, wo ich mich drüber ärgere. Ja, und wir müssen uns das sagen lassen, dass Gott nicht an unseren Vorlieben interessiert ist, wie wir uns vielleicht so manches in der Gemeinde wünschen und vorstellen. Gott ist an der Einheit interessiert in der Gemeinde. Und das macht Paulus hier in dem Brief und auch in vielen anderen Briefen deutlich. Und jeder kann dazu beitragen, wenn er von sich selber wegsieht. Ja, und das kann ganz praktisch werden, indem wir uns freuen darüber, dass Geschwister in der Gemeinde mitarbeiten, dass Geschwister mit planen, mit denken. Aber wenn es nicht nach meinen Vorstellungen läuft, wenn es anders passiert. Und so kann dann auch mein Dienst und auch der Dienst von anderen zum Segen werden für die Gemeinde. Und so kann eine Einheit in der Gemeinde entstehen. Es beginnt immer wieder an meiner eigenen Grundhaltung. Ja, und um das Ganze, was in den ersten vier Versen steht, noch deutlicher zu machen und verständlicher zu machen, wie wir gesinnt sein sollen, wie es steht, bringt der Paulus ab Vers 5 ein Vorbild für uns. Und ich lese uns die Verse 5 bis 11 nochmal vor. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Jesus Christus ist das Vorbild. Er ist das Vorbild für Demut eigentlich schlechthin. Paulus hätte kein treffenderes Vorbild oder Beispiel für uns geben können. Jesus, der in göttlicher Gestalt war, Gott gleichgestellt oder Gott gleich. Die göttliche Gestalt, die hat nie irgendwo ein Mensch gesehen. Aber die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar geworden. Und es stand heute schon mal hier. In Johannes 1, Vers 14 steht, Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch schon im Alten Testament, in 3. Mose zum Beispiel, Kapitel 9, Vers 6 steht, da sagte Mose: Das ist es, was der Herr euch geboten hat zu tun, damit euch die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Erstens waren Beispiele dafür, wie die Herrlichkeit Gottes Menschen sichtbar geworden ist. Doch Jesus hielt sie nicht begierig fest. Er hat die Herrlichkeit Gottes abgelegt. Aber er hat seine Göttlichkeit nicht abgelegt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in göttlicher Gestalt war, hat alles aufgegeben, völlig selbstlos. Er hat sich selber zu nichts gemacht. Nicht Gott hat es gemacht, er verließ die Herrlichkeit selber, obwohl sie ihm eigentlich zustand. Ja, Jesus wurde Mensch und er war doch Gott. Zum Beispiel, als sein Freund Lazarus gestorben ist, da hat Jesus als Mensch um ihn geweint und hat ihn lebendig gemacht als Gott. Ja, und ihr kennt bestimmt auch den Ausspruch: Viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott oder nur Christus wollte Mensch sein. Als Ärmster der Armen kam er völlig unscheinbar in diese Welt. Aber das war nicht alles. Die Erniedrigung ging weiter. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das Wort Gehorsam, das kann man auch so übersetzen, wie er wurde für gehorsam befunden. Er hat den Fluch Gottes auf sich genommen, um uns davon frei zu machen. Galater 3, Vers 13, da steht: Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, und da zitiert Paulus 5. Mose 21, ein Teil vom Vers 23, und ich möchte uns mal 22 und 23 lesen. Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und getötet wird, und man ihn an ein Holz hängt, soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn an demselben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist verflucht bei Gott. Damit du dein Land nicht verunreinigst, dass dir der Herr dein Gott als Erbe gibt. Diesen Fluch hat Jesus auf sich genommen. Ja, und jetzt nehmen wir Bezug auf Vers 5. Wir sollen so gesinnt sein wie Jesus. Wir sollen Jesus widerspiegeln. Das ist ganz schön heftig. Ist es bei uns so? Erkennt man an uns, dass wir Jesus widerspiegeln? Erkennt man ihn in unserem Leben? In Vers 9 lesen wir dann von Gottes Prinzip, was Jesus auch schon in Matthäus 23, Vers 12 zu den Menschen dort sagt: Denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus geht uns den Weg voraus. Die Erniedrigung über die Krippe bis ans Kreuz und dann kam die Erhöhung. Erst die Krippe, dann das Kreuz und dann die Krone. Gott hat ihn erhöht, hat ihn hoch erhoben. Er hat ihm einen Namen über alle Namen gegeben. Und im Jüdischen hat der Name immer auch gleich die Bedeutung einer bestimmten Stellung, einem Rang, einer Autorität. Und Jesus bekommt den Namen, der über alle Namen steht, den höchsten Rang. Erkennen wir das an? Erkennst du das an? Ist er der Herr in deinem Leben? Hat er den höchsten Rang? In den Versen 10 und 11 lesen wir weiter: Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus wurde erhöht. Und warum? Damit sich in seinem Namen alle Knie beugen. Alle, das bedeutet wirklich alle. Die himmlischen, die irdischen und all die unterirdischen. Die gesamte Schöpfung wird ihre Knie beugen. Und das alles zur Ehre Gottes. Und das ist Gottes Plan auch für uns. Wir sollen nach dem Vorbild Christi leben, ihn als unseren Herrn anerkennen. Wir sind aufgefordert, das eigene Ich abzulegen und demütig den anderen höher zu achten als uns selber. Und wenn wir das leben und dem Vorbild Jesu folgen, dann wird er uns auch erhöhen. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Aussicht. Krippe, Kreuz, Krone, das hat Gott auch mit uns vor. Bleiben wir nicht bei der Krippe stehen, wie es oft so der Fall ist. Das ist alles noch schön und niedlich und klein und ganz fein. Sondern gehen wir weiter. Ich denke, wer das Krippenspiel dieses Jahr schon gehört und gesehen hat, das ist auch ein Stück deutlich geworden. Hier steht für jeden jetzt ganz persönlich die Frage, nimmst du nicht nur die Krippe an, sondern auch das Kreuz und die Krone? Meine und deine Knie, die werden sich beugen, das steht fest. Und das hoffentlich in diesem Leben. Ich wünsche uns das, dass wir dieses Weihnachtsfest jetzt hier an diesem Bewusstsein leben und feiern können. Dass Jesus die Krone in unserem Leben aufhat. Dass wir unser Ich aufgeben, dass er uns verändern kann. Dann wird er uns auch einmal erhöhen in seine Herrlichkeit. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass wir das einfach immer wieder im Herzen haben, wenn wir diese Botschaft von Weihnachten hören, dass wir dort nicht hängen bleiben. Ich möchte mit uns gemeinsam beten. Herr, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns ein Vorbild gibst, wie du uns haben möchtest. Du möchtest uns verändern und unser Herz verändern. Du möchtest unser eigenes Ich brechen. Du möchtest Herr in unserem Leben sein. Und das bitte ich dich für jeden von uns, dass du das sein kannst, dass wir dir Raum geben, dass wir nicht nur die Krippe sehen, dass wir das Kreuz sehen und die Krone und dass du diese Krone aufhast. Danke für die Zuversicht, dass dir, wenn wir das leben, einmal bei dir sein dürfen und dass ja, du unser Herz jetzt schon ausfüllen willst, dass du uns jetzt schon ja, formen willst, verändern willst. Herr, ja, und ich bitte dich, dass wir dranbleiben, dass es nicht nur zu Weihnachten mal Thema ist oder zu bestimmten Zeiten, sondern dass du täglich in unserem Leben Herr bist. Danke für deine Liebe zu uns Menschen, danke für deine Größe, dass du Herr über allem bist und das in Ewigkeit. Amen.